Ja, einen wunderschönen guten Abend all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen an den Telefonen. Ich komme mir immer so ein bisschen vor wie so ein Radiosprecher hier am Telefon. Also ich grüße euch ganz herzlich und auch euch, Liane, dich, Helmut, und dich. Vielleicht mögt ihr selber ein paar Worte zur Begrüßung sagen.
Ja, hallo, hier ist der Helmut Christoph und ich finde es wieder mal spannend diese Woche, dass wir uns zusammengefunden haben und ich weiß, obwohl jeder natürlich so etwas vorbereitet hat, glaube ich, dass es einfach wieder eine sehr lebendige Sache wird und aus dem Moment heraus manches entstehen kann und entstehen wird und da freue ich mich drauf.
Ja, Liane möchte auch was sagen
Ja,
zur Begrüßung.
schönen guten Abend wünsche ich euch und ich freue mich jetzt auch, dass wir schon zu der Übersteuerung überleiten können. Da habe ich mich auch gut vorbereitet. Ja, und das alles andere kommt später dann.
Ja, danke, ihr beiden. Ja, ich werde heute Abend wieder was zum Thema Ernährung sagen. Ich habe auch was vorbereitet, und zwar geht es um Kohlenhydratversorgung. Wir werden dann aber auch noch eine Zeit uns nehmen, um noch mal kurz über die Darmkur nachzudenken. Da gibt es noch ein paar Hinweise zu geben. Liane wird es gleich machen. Ich freue mich immer, wenn ich Rückmeldungen bekomme von Leuten, habe wieder einige E-Mails bekommen auch mit Fragen, aber vor allem auch Menschen, die sagen, Mensch, mir geht's richtig gut mit dieser Darmkur und wie geht's jetzt weiter, was können wir weitermachen? Und da ist so, wollen wir heute einen Schwerpunkt auch drauf legen bei diesem Call, um zu schauen, wie können wir jetzt das, was wir hier angerissen haben, sozusagen die Türen, die wir geöffnet haben, wie können wir da jetzt weitergehen, um einfach unseren Körper und uns zu unterstützen, so in Richtung Gesundheit und Lebensqualität weiterzugehen. Ja, aber zuerst lege ich mal los mit dem Thema Kohlenhydratversorgung. Bei diesem Thema Kohlenhydratversorgung geht es eigentlich um unseren Energiehaushalt. Es geht um Energieversorgung. Das ist nicht nur ein gesellschaftliches Problem, ein ökologisches Problem, sondern es ist tatsächlich ein ganz alltägliches Thema, mit dem wir beschäftigt sind, denn unser Körper braucht Energie. Und diese Energie, die bekommen wir über die Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate sind letztlich nichts anderes als gespeichertes Sonnenlicht, gespeicherte Sonne. Wenn wir mal schauen, wie Kohlenhydrate entstehen, es sind die Pflanzenwesen, die uns die Kohlenhydrate schenken. Und zwar werden sie durch die Photosynthese in den Pflanzen mittels Sonnenlicht, Wasser und Chlorophyll gebildet. Dadurch entstehen die Kohlenhydrate. Und es ist eigentlich der Speicher der Natur für Energie, für Sonnenlicht. Wann immer wir Kohlenhydrate essen, in pflanzlicher Form, die meisten Kohlenhydrate sind pflanzlich, es gibt auch tierische Zucker, dann nehmen wir Sonnenlicht, Wasser, Chlorophyll und den ganzen Prozess auf, durch den wir unseren Körper, unsere Zellen mit Energie versorgen. All unsere Zellen sind auf Energie angewiesen. Wir sind auch in der Lage, aus Protein und aus Fett Energie herzustellen. Aber die Energiegewinnung aus den Kohlenhydraten, aus dem Zucker, ist für viele Zellen effektiver. Das Gehirn und auch die roten Blutkörperchen brauchen die Glukose, um ihren Vorgängen, also damit die Vorgänge ablaufen können, so wie sie ablaufen sollen. Kohlenhydrate sind auch, also sind eigentlich nichts anderes als Zucker, verschiedene Zuckerarten. Ich mache das so ein bisschen stichwortartig gerade, weil man könnte da sehr tief eintauchen. Also ich will es einfach erwähnen, es gibt Einfachzucker, es gibt Zweifachzucker, Mehrfachzucker, das sind unterschiedliche Zuckerarten. Das hat einfach was damit zu tun, wie die Grundbausteine der Kohlenhydrate, nämlich Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, miteinander kombiniert werden. Und je nachdem, wie die kombiniert sind, wie die Zusammenhänge sind, kann man was aussagen über die Qualität und die Wertigkeit dieser Zucker. Die Einfachzucker, das sind Traubenzucker, Fruchtzucker, Glucose ist auch ein Einfachzucker, kommt vor in Obst und Gemüse. Zweifachzucker ist unser Haushaltszucker, also der weiße Zucker, ebenso der Milchzucker, also die Laktose und auch das Malz. Im Bier zum Beispiel, der Malzzucker. Und die Vielfachzucker, die werden gespeichert in pflanzlicher und tierischer Stärke. Das ist Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchte. Was alle Zuckerarten gemeinsam haben, der Körper muss sie aufspalten und muss sie in Glukose umwandeln. Das ist der erste Prozess der Umwandlung dieser Zucker, denn ansonsten kann der Körper nichts damit anfangen. Sie müssen in Glukose umgebaut werden, um überhaupt ins Blut aufgenommen werden zu können. Und dabei bei diesem Prozess sind entsprechende Enzyme im Speichel und in der Bauchspeicheldrüse, also aus der Bauchspeicheldrüse, die Amylase daran beteiligt, aber auch Mineralstoffe, wie zum Beispiel das Magnesium und Eisen und auch das Vitamin B. Also all das ist notwendig, um Zucker zu verstoffwechseln. Jetzt können wir uns vorstellen, wenn wir Zucker zu uns nehmen, wir sagen, leer ist, also der Haushaltszucker, der außer Kalorien nichts anderes hat, also keine Mineralstoffe, keine Vitamine, keine Spurenelemente und nichts anderes, keine Ballaststoffe, dann wird bei der Verstoffwechselung dieses Zuckers, und der kommt übrigens auch nicht nur im Haushaltszucker vor, sondern auch im weißen Mehl, im ausgesiebten Mehl, im 405er, dann wird bei der Verstoffwechselung dieses Zuckers wertvolle Mineralstoffe, Vitamine und so weiter verbraucht, die dem Körper quasi gestohlen werden. Ja, das sind Vitamin- und Mineralienräuber, diese Zucker. Das Weitere, was man sich bewusst machen muss, beim Abbau von Zucker, und da ist es ganz egal, welchen Zucker wir zu uns nehmen, also welche Form von Kohlenhydrate wir zu uns nehmen, beim Abbau von Zucker entsteht im gesamten Verdauungstrakt Säure. Und zwar sind das unsere Symbionten, die Mikroorganismen, die auf unseren Schleimhäuten leben, die mit an der Verstoffwechselung des Zuckers beteiligt sind, deren Abbauprodukte die sind sauer. Das kann man einfach mal ausprobieren, wenn man Zucker in den Mund nimmt und den längere Zeit im Mund belässt, dann wird der bitter. Und das sind die Abbauprodukte der Bakterien, die wir in der Mundschleimhaut Mundschleimhaut haben. Und das passiert aber nicht nur im Mund, sondern im gesamten Magen-Darm-Trakt. Im Mund, das wissen wir alle, erzeugen diese Abbauprodukte der Symbionten Karies. Die greifen den Zahnschmelz an. Im Darm hat diese Säurebildung Auswirkungen auf das Milieu, also auf das Milieu der Mikrobiologie. Das wird stark sauer und in einem sauren Milieu fühlen sich unsere Symbionten nicht wohl. Das ist der Hintergrund, warum in der Ernährungstherapie oder in der Ernährungsberatung immer wieder gesagt wird, mit Zucker sehr achtsam und sehr sparsam umzugehen. Das betrifft jetzt allerdings nicht nur den Haushaltszucker, den weißen Zucker, sondern auch Honig oder Agavendicksaft, Ahornsirup, also alle Zucker, die wir verwenden, um unsere Speisen zu süßen. Hochkonzentrierte Zucker sind einfach mit dafür verantwortlich, dass unser Körper übersäuert. Was auch zu beachten ist, die meisten Zucker, die wir mit unserer Nahrung aufnehmen, sind sogenannte versteckte Zucker. Also vor allem, wenn wir uns unser Essen nicht selber zubereiten, nicht selber kochen, aus primären Lebensmitteln, die noch nicht verarbeitet sind, dann nehmen wir diesen Zucker auf in Fertiggerichten, zum Beispiel im Tomatenketchup oder in Backwaren, in Limonaden, Säften, Süßigkeiten. Zum Beispiel hat ein Glas Limonade mit 200 Milliliter 7 Stück Würfelzucker. Und eine Tafel Schokolade, in einer Tafel Schokolade sind 18 Stück Zucker mitverarbeitet. In einer 500 Milliliter Ketchup-Flasche sind 27 Stück Zucker. Und das muss man sich mal bewusst machen, wenn man 27 Stück Zucker in so einer Flasche sieht, was das bedeutet. Und das ist selbst die Flasche, die wir im Ökoladen kaufen, auch da ist genauso viel Zucker drin. Das ist dann auch egal, ob das Rohrzucker ist oder Rohrohrzucker ist oder was. Den Aspekt der Übersäuerung, den haben alle Zucker gemein, alle Zuckersorten gemein. Jetzt würde ich gerne noch was erzählen zu einem ganz wesentlichen Aspekt der Zuckerverstoffwechslung, beziehungsweise über die Art und Weise, wie unser Körper eigentlich den Zucker verarbeitet und was daraus entsteht, wenn wir zu viel Kohlenhydrate essen. Wenn wir Energie brauchen, wenn der Körper Energie braucht, dann entwickelt er ein Hungergefühl. Das kennen wir. Hungergefühl heißt nichts anderes, als dass der Blutzuckerspiegel in unserem Blut sinkt. Wir kommen also in eine Unterzuckerung, in eine Hypoglykämie und das bedeutet für den Körper Nahrung aufnehmen. Ja, und das machen wir, wir kriegen Hunger, wir fangen an zu essen. Und hier in unserer Kultur, in unserer deutschen Esskultur, nehmen wir sehr viele Kohlenhydrate zu uns. Wenn wir uns so einen Tagesablauf anschauen, morgens gibt es Brötchen oder ein Brot oder es gibt ein Müsli, das sind Kohlenhydrate, oft gesüßt mit Honig oder Zucker oder es ist Marmelade auf dem Brot. Dann am Vormittag gibt es vielleicht noch ein Stück Teilchen oder irgendwas Süßes. Zum Mittag gibt es eine Pasta mit einer Soße dazu. Und dann am Abend kommt man nach Hause und man setzt sich wieder an den Abendbrottisch und isst wieder Brot und beendet den Abend mit einer kräftigen Kohlenhydrat-Mahlzeit. Das heißt, der Körper hat den ganzen Tag damit zu tun, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Zunächst mal, wenn wir den Zucker zu uns nehmen, was macht der Körper? Die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus. Und dieses Insulin ist dafür da, dass die Glukose aus dem Blut in die Zellen transportiert wird. Denn da wird der Zucker gebraucht, in den Zellen. Das macht das Insulin. Normalerweise läuft der Prozess ab, der Blutzuckerspiegel sinkt wieder, man bekommt Hunger, man isst wieder was, Insulin wird ausgeschüttet und so weiter. Das Problem ist jetzt bei der Fülle der Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, und vor allem auch bei der Art der Zucker, die wir zu uns nehmen, steigt der Blutzuckerspiegel oft senkrecht an, sehr schnell. Der steigt im Blut sehr schnell an, sodass die Bauchspeicheldrüse auch sehr schnell reagieren muss, Insulin ausschüttet. Und da die Bauchspeicheldrüse nicht unbedingt ein hervorragender Biochemiker ist, schüttet sie meistens zu viel aus. Dadurch wird der Blutzucker sehr schnell abgebaut und der Blutzuckerspiegel sinkt sehr rasch in den Keller. Und das kennen wir vielleicht alle, diese Symptome von Unterzuckerung. Also wir werden unruhig, kriegen so einen leichten, fangen leicht an zu zittern, haben das Gefühl, wir müssen unbedingt was essen. Ja, also das ist so dieses typische Symptom für die Unterzuckerung. Und was machen wir dann? Wir nehmen dann in der Regel irgendwelche kurzkettigen Kohlenhydrate zu uns, sprich Traubenzucker oder ein Brötchen oder ein Stück Schokolade, sodass der Blutzuckerspiegel wieder in die Höhe schnellt, ja, und die Kaskade geht weiter und es entwickelt sich eine Art Teufelskreis, der Aspekte von einer Sucht hat. Also wenn wir von Zuckersucht sprechen, dann ist es nicht nur ein emotionaler Vorgang, dass wir also Zucker essen, um irgendwelche Emotionen nicht zu spüren oder dass wir uns besser fühlen oder was auch immer, sondern das hat tatsächlich einen physiologischen Hintergrund, nämlich diesen Kreislauf von Blutzucker und Insulin, der bei sehr vielen Menschen, gerade in unserem Kulturkreis, einfach aus der Balance geraten ist. Weil wir einfach zu viel an Energie, zu viel an Zucker aufnehmen und die Bauchspeicheldrüse ständig damit beschäftigt ist, mit diesem Blutzuckerspiegel umzugehen. Was zum einen für die Bauchspeicheldrüse sehr belastend ist, ja, das ist das eine. Zum anderen aber auch, können die Zellen natürlich nicht all den Zucker gebrauchen. Das Mehr an Energie, was wir aufnehmen, das muss woanders hin und daraus bildet der Körper Fettdepots. Dieser Zucker wird in Fettspeichern abgespeichert und die sehen wir dann, die tragen wir dann durch die Stadt und gerade in unserer Kultur, wo viele Menschen relativ wenig Bewegung haben, wo wir viel an Schreibtischen sitzen, wo der Energieaufwand gar nicht so hoch ist und trotzdem sehr viel Kohlenhydrate gegessen werden, kommt es natürlich dazu, dass immer mehr Menschen an Übergewicht leiden. Es gibt ja inzwischen, ich weiß nicht, jedes zehnte Kind leidet an Übergewicht und es gibt inzwischen Kinder, die an Altersdiabetes leiden, also wo die Bauchspeicheldrüse schon so geschwächt ist, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Insulin zu produzieren. Ja, was machen wir jetzt? Wie können wir jetzt diese ganzen Informationen, wie können wir die umsetzen für unsere tägliche Ernährung? Das eine ist ganz wichtig, dass wir Zucker nicht in reiner Form zu uns nehmen, sondern immer vollwertig. Also immer Kohlenhydrate, die wir mit der vollwertigen Nahrung zu uns nehmen. Also das volle Getreidekorn, die Hülsenfrüchte, nicht geschält. Die, das Obst und das Gemüse, so wie es ist, mit Schale, nicht eingemacht, nicht gezuckert, sondern frisch, auch das Gemüse frisch angemacht. Also damit wir all die Vitamine und all die Mineralien mit der Nahrung zu uns nehmen, die wir brauchen, um den Zucker zu verstoffwechseln. Dann gibt es noch eine Hilfsmittel, was die Ernährungswissenschaft gebastelt hat. Und zwar ist das ein Wert. Es gibt den glykämischen Index oder auch die glykämische Last. Und das ist ein Wert, der ist entwickelt worden, um dabei zu helfen, zu sehen, welche Lebensmittel sind es denn jetzt, die den Blutzuckerspiegel eher sehr stark ansteigen lassen, sehr schnell, sehr stark ansteigen lassen, und welche Lebensmittel, welche kohlenhydrathaltigen Lebensmittel lassen die Kurve des Blutzuckerspiegels eher langsam und eher flacher ansteigen. Und da gibt es Listen, und da rate ich euch allen, wenn ihr daran interessiert seid, mal ins Internet zu gehen und zu googeln. Also das, wenn ihr den Begriff glykämische Last eingebt, dann findet ihr eine Menge Listen im Internet, die unterschiedlich sind. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken, mit welchen ihr am besten klarkommt. Aber da findet ihr dann die Lebensmittel aufgeführt, und die sind, also die Liste, die ich jetzt hier vorliegen habe, da sind grüne, gelbe und rote Zahlen. Die grünen, das sind die wertvollen Kohlenhydrate, die sind zwischen 1 oder zwischen 0 und 10, so ist der Wert. Dann gibt es so ein Mittelteil, das sind die gelben, die sind von 10 bis 20. Und ab 20, das ist dann alles rot, das sind die Kohlenhydrate, das sind die Zucker, die den Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen lassen. Und wenn man da mal durchguckt, das ist hochinteressant. Also zum Beispiel Chinakohl hat eine glykämische Last von 0,1. Also das heißt, wenn du Chinakohl isst, passiert mit deinem Blutzuckerspiegel relativ wenig. Bei Mandarinen ist es 3,2. Wenn du Cornflakes morgens ins Müsli tust, dann steigt der Blutzuckerspiegel sehr steil an, denn da ist ein Wert von 72,3 angegeben. Dann gibt es die Feige, die ja eigentlich sehr süß schmeckt, ja, die hat jetzt einen Wert von 4,5, die frische Feige. Werden Feigen allerdings getrocknet und isst du sie dann haben sie einen Wert von 27,6. Also das sind ganz interessante Listen, mit denen kann man sich beschäftigen, vor allem wenn Menschen Interesse daran haben, ihr Gewicht zu reduzieren, also die Fettspeicher abzubauen, dann ist es sehr ratsam, sich an diesen Listen zu orientieren. Da kommt es gar nicht so sehr darauf an, zu gucken, wie viel Kalorien ich esse, sondern mehr zu schauen, welche Lebensmittel esse ich und wie ist die glykämische Last. Das heißt, wie werden die Kohlenhydrate, wie wird der Zucker in den Lebensmitteln im Körper verarbeitet und umgebaut, sodass ich meine Fettdepots allmählich abbauen kann. Gewichtsreduktion, das ist auch klar, das geht nur mit Bewegung und mit anderen Maßnahmen, und das ist auch vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema, was wir nachher besprechen werden. Bei jeder Gewichtsreduktion geht es auch immer um Entsäuern. Das ist das Thema, wo wir ja neulich auch drüber gesprochen haben. Die Säure wird im Fettgewebe eingelagert und auch die muss raus. Aber rate ich euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, im Internet euch so Listen anzuschauen, macht es mal, das ist sehr interessant. Und das gibt einen Anhaltspunkt für die Ernährung, dass man wirklich weiß, wie man mit den Kohlenhydraten, wie man mit den Energiespeichern umgeht, die wir brauchen zum Leben. Aber wir brauchen bei weitem nicht so viel, wie wir hier zu uns nehmen. Und auch bei unserer Ernährung geht es um Nachhaltigkeit. Auch da geht es um Energiesparen und nicht darum, nach dem Sinne, naja, wir haben genug, also essen wir auch genug. Das wird sich am Ende für uns der Schuss wird auf jeden Fall nach hinten losgehen. Ja, soweit zu diesem Thema, zum Teil ein wenig stichwortartig, aber ich hoffe, dass ich euch da ein paar Informationen geben konnte, die euch auch vielleicht angeregt haben, da etwas weiter zu forschen und zu lesen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Und jetzt möchte ich überleiten, wenn ihr nicht noch Fragen habt, Liane und Helmut, gibt es noch was, wo ihr noch Fragen, wo bei euch gerade Fragen auftauchen?
Erstmal nein, aber ich habe gerade gedacht, dass du erzählt hast, eben, dass wir viel zu viel essen. Es gibt in Japan eine Insel der über 100-Jährigen, und dort ist es zur Regel, dass man bis kurz vor der Sättigungsgrenze isst. Und dann eben nichts mehr.
Das ist ein guter
Extrem alt.
Ja, diese Schwelle, diese Sättigungsschwelle, dieses Gefühl dafür, satt zu sein, das haben viele von uns ja gar nicht mehr so deutlich. Und das ist ein gutes Training, das wieder, da einfach mal wieder die Aufmerksamkeit draufzulegen, zu spüren, wann bin ich denn eigentlich satt? Und den Teller auch mal nicht leer zu essen. Und ich wette, die Sonne scheint trotzdem.
Genau.
Ja. Jan, hast du noch eine Anmerkung oder eine
also
Frage?
Ich fand es auch sehr interessant. Für mich ist es in dieser Form jetzt zum ersten Mal auch mit dieser glykämischen Last. Also ich werde mich da weiter damit beschäftigen und einfach mal auch ausprobieren, wie ich das, was du jetzt gesagt hast, in die tägliche Ernährung integrieren kann. Gut, wir wollen ja jetzt weitermachen noch mit der Fragen, die noch aufgetaucht sind.
Ja, genau, Liane. Das wäre vielleicht ganz schön, wenn du da ein bisschen was zu sagen könntest. Viele haben ja schon die ersten 16 Tage hinter sich und da war jetzt so die Frage, wie geht's jetzt weiter? Da sind noch Präparate übrig geblieben. Was machen wir damit? Und eine andere Frage, die auch auftauchte heute, war, wie oft kann man das denn machen im Jahr? Was ist sinnvoll? Wie groß sollten die Abstände sein zwischen zwei Darmreinigungen? Was kannst du dazu sagen, Liane?
Also da hatten wir schon darüber gesprochen, dass ich in der Regel empfehle, die Darmreinigung zweimal jährlich zu machen. Ich mache sie seit 11 Jahren zweimal jährlich. Und es ist von Mal zu Mal, kann man einfach sagen, eine andere Ebene der Reinigung angesprochen. Aha. Und da könnten wir ja auch dann im Herbst wieder einladen zum nächsten Darmreinigungscall, also zweimal im Jahr.
Okay.
So, dann, ja, willst du noch was
fragen? Ja, nee, die zweite Frage, was war das? Ich habe es gerade selber vergessen. Weißt du es noch, was das andere war?
Dass die Präparate übrig geblieben
sind. Ja, genau.
Sind jetzt weiter, gell? Also, generell kann man so sagen, es ist ja jetzt übrig geblieben, das Pulver in der großen Dose und das Präparat bei manchen, wo der Wirkstoff MSM drin ist. Und da ist es so, da ja dieses Pulver ganz hoch, sagen wir mal, eine hochsymbiotische Darmflora wiederherstellt, also Mikroorganismen, ist es zu empfehlen, auf jeden Fall diese Dose zu Ende zu nehmen. Und zwar nach Belieben entweder 2 Teelöffel am Tag oder nur einmal am Tag 1 Teelöffel am Tag. Also ich habe zum Beispiel auch Klienten bei mir, die nehmen das oft auch 2-3 Monate. Und das sind dann die Menschen, die zum Beispiel viele Antibiotika-Behandlungen hinter sich haben. Jemand, der zum Beispiel eine Chemo hat. Also Menschen, die einfach viele Medikamente in ihrem Körper haben, in ihrer Zelle. Und wir wissen alle, dass diese Medikamente ganz extrem natürlich verschlagen und auch die ganze Darmflora zerstört haben. Also in diesem Fall empfehle ich durchaus, sich nochmal so eine Dose zu bestellen und über einen längeren Zeitraum dieses Pulver zu nehmen, also nur dieses Pulver jetzt zu nehmen, was die Darmreinigung anbetrifft. Und dann sind ja auch Menschen dabei, die zum Beispiel so einen Reizdarm haben, die so einen Wechsel haben von Verstopfung und Durchfall, beziehungsweise auch Menschen, die Lebensmittelallergien haben, also wenn die vielleicht zum Chinesen gehen oder irgendwo anderswo irgendwelche Zusatzstoffe in der Nahrung drin ist, dass man dann sofort gleich einen Durchfall bekommt. Also solche Menschen brauchen auf jeden Fall, wer von euch sowas hat, dann sollte auf jeden Fall diese Darmflora weiter aufgebaut werden und da empfehle ich, das Pulver ruhig über 1-2 Monate weiter zu nehmen.
Aber das könnte man theoretisch auch länger nehmen. Das ist auch möglich, das weiterhin zu nehmen, weil ich habe jetzt von einer Frau gehört, die sagte, sobald ich dieses Pulver nehme, habe ich keine Blähungen. Ja, wenn ich das eine Zeit lang aussetze, fangen die Blähungen wieder an. Ja, und da kann es ja gegebenenfalls auch ratsam sein, das Pulver einfach auch weiterzunehmen, vielleicht in einer geringeren Dosierung, aber das ist ja nicht schädlich für den Darm.
Also genau, das ist das, was ich auch meine in dem Augenblick, wo diese Störungen der Darmflora da sind, die ja sehr häufig sich zeigen über Blähungen und Füllegefühl. Da ist es eben indiziert, es wirklich zu nehmen. Und wenn man wirklich nur 1 Teelöffel am Tag nimmt, gibt es welche, die nehmen das wirklich die ganze Zeit über.
Ja.
Gut, dann habe ich noch ein anderes Thema. Und zwar hat mich eine Frau heute angeschrieben, ja, mir ging es bislang recht gut. Jetzt habe auch wenig Hunger gehabt, also ich habe ganz wenig gegessen, habe aber jetzt plötzlich Pusten beziehungsweise also, wie nennt man das, Einlagerung von Wasser, Augen, wie nennt man das?
Ödeme.
Augen, geschwollene Augenlider bekommen. Das hat natürlich ganz klar mit der Darmreinigung was zu tun, weil jetzt die Darmreinigung quasi die eingelagerten Säuren aktiviert und die wollen natürlich raus. Und das zeigt sich natürlich, okay, die sind eingelagert im Fettgewebe, die sind eingelagert unter der Haut und die wollen jetzt raus. Also wenn jetzt jemand während der Darmreinigung Husten oder Juckreiz oder Extreme oder gar jetzt Ödeme bekommen hat, es können unterschiedliche, Symptome sein, dann ist es auf jeden Fall auf die Darmreinigung zurückzuführen. So, wie gesagt, wie geht man damit um? Also entweder man sagt sich, ich gehe da jetzt durch, ich akzeptiere das als Reinigung, als Phänomen der Reinigung, oder man fährt einfach mit dem Wirkstoff MSM oder auch mit dem Colon, fährt einfach runter. Ich denke, das soll auch jeder für sich selber entscheiden.
Ja. Aber es ist auch, also man kann dieses Unangenehme auch als ein gutes Zeichen nehmen. Ne? Also gerade so die Ödeme, das heißt, die Säuren sind in der Lymphe. Und die Lymphe, die muss natürlich irgendwie ausgeleitet werden. Aber das ist ein Zeichen, es geht wirklich, dieser Ausleitungsprozess ist in Gang gekommen. Und da ist es gut, weiterzumachen und weiterzusehen, dass das Zeugs rauskommt.
Genau, also da kann ich zum Beispiel hinweisen, man kann zum Beispiel Tee trinken, ein Ackerschachtelhalm, Zinnkraut oder Brennnessel. Ja. Also das unterstützt jetzt einfach noch die Ausscheidung dieser Einlagerungen. Aha. Gut, das wäre jetzt das, was ich noch zur Darmreinigung sagen würde. Und dann gehen wir, glaube ich, weiter erstmal über Entsäuerung, nicht über schon Entsäuerung. Und da würde ich auch dich bitten, Helmut, dass du uns da ein bisschen was sagst.
Zur Entsäuerung, ja, da kann ich gerne was erzählen. Ich meine, Damiano hat es ja auch schon so in seinem ersten Vortrag ganz grob mal so angedeutet, wir nehmen viel zu viele Lebensmittel auf, die Säurebildner sind. Der Körper muss diese Säuren, denn die sind für ihn extrem gefährlich, also für das Blut sind sie extrem gefährlich, weil das Blut braucht einfach einen konstanten pH-Wert, einen basischen Wert, der muss dann diese Säuren irgendwo hin entsorgen. Er kann sie nicht immer ausscheiden, sondern er wird sie dann irgendwie einlagern. Und er lagert sie da ein, wo sie am wenigsten gefährlich sein können. Das ist das Fettgewebe, das sind die Gelenke, das Bindegewebe. Und darüber hinaus muss er auch diese Säuren binden. Das heißt, er muss sie in irgendeiner Art und Weise neutralisieren. Dafür braucht er aber basisches Material, basische Lebensmittel zum Beispiel. Wenn er die jetzt nicht direkt über die Nahrung bekommt, dann versucht er eben diese Stoffe, diese Mineralien, Calcium zum Beispiel, aus den Nägeln, aus den Haaren, aus den Knochen, aus der Haut rauszuziehen, aus den Zähnen, und zerstört sich auf indirekte Art und Weise, ja, damit letztlich selbst. Und das ist natürlich dann ein ganz großer Nährboden für viele Krankheiten. Und wir werden uns dann natürlich in den nächsten Calls nochmal mit diesem so ganzen Spektrum an Krankheiten auch ein bisschen näher beschäftigen, was entsteht denn alles durch Übersäuerung. Da will ich jetzt im Einzelnen gar nicht drauf eingehen, sondern was mir jetzt eigentlich erstmal wichtig ist, ist zu sagen, was kann ich denn dagegen tun, wie wollen wir weitermachen, wie sieht jetzt der nächste Schritt aus, um zu entsäuern. Und da ist eigentlich der wichtigste Schritt, egal wie übersäuert ich bin, dass ich dafür sorge, dass ich genug basische Stoffe, basische Nahrungsmittel, Lebensmittel, Mineralien, Vitalstoffe mir zuführe. Und um einfach die Säuren, die ich täglich zu mir nehme, schon mal zu binden, damit es nicht schlimmer wird. Und gleichzeitig auch um die Säuren, die freigesetzt werden, in zum Beispiel in einer Darmkur oder auch eben während der Entsäuerungskur, um die auch zu binden. Nun liefert unsere tägliche Ernährung leider nicht mehr dieses ganze Spektrum, das wir eigentlich bräuchten. Das liefert sich schon seit langem nicht mehr. Also es ist nicht nur so, dass wir uns eben zu stark mit Kohlenhydraten ernähren, sondern ein anderes Problem liegt es auch, das Obst, das Gemüse, das wir kaufen können heutzutage, und das weiß man, da gibt es jede Menge Untersuchungen dafür, längst nicht mehr den Vitalstoffgehalt, die Vitamine, die Mineralien enthalten, die sie eigentlich enthalten sollten. Das wird immer weniger, also man hat da Vergleiche eingestellt in den letzten 20 Jahren, das sinkt rapide ab, das hängt aber auch damit zusammen, dass zum einen die Böden ausgelaugt sind und zum anderen auch, dass die Nahrungsmittelindustrie durch die langen Wege, die Produktionswege, wir essen ja Äpfel aus Chile, aus Argentinien, aus Spanien, von überall her aus der Welt zum Beispiel, dass dieses Obst unreif geerntet wird. Es enthält dann noch nicht das volle Spektrum, auch das Gemüse unreif geerntet wird, dass es dann entsprechend konserviert wird, um dann eben zum richtigen Zeitpunkt bereit zu sein für den Markt. Es gibt eine Verordnung, wie lang ein Obst, ein Apfel zum Beispiel oder Gemüse, noch als frisch gelten dürfen, als frisches Obst, als frisches Gemüse verkauft werden dürfen. Und ich habe es fast nicht geglaubt, als ich es gehört habe. Es sind 5 Jahre. Alles, was vor 5 Jahren irgendwo geerntet wurde, was in der Zwischenzeit irgendwo eingelagert wurde, darf im Supermarkt als frisches Obst und Gemüse noch eben an Mann und Frau gebracht werden. Ich finde es eigentlich eine Frechheit, aber so ist es mal. Ne? Dass da nichts mehr drin ist, ist eigentlich klar. Dann ist es natürlich auch so, dass wir ja in einer Zeit leben, wo wir generell durch unsere Lebensweise, durch Umwelteinflüsse auch wesentlich mehr Vitalstoffe brauchen als früher. Wir haben uns diesen Stress kreiert durch alle möglichen Faktoren und das heißt, von daher ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man eine richtige Grundversorgung einfach sich antut, dass man das eigentlich als einen Teil der normalen Ernährung sieht, dass die Grundversorgung an Vitalstoffen stimmt. Es gibt ja diese Vorgabe, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag oder 1,5 bis 2 Kilo umgerechnet. Nur dadurch, dass dieses Obst und Gemüse selbst in Bioqualität nicht mehr das liefert, was wir bräuchten, sind wir eigentlich darauf angewiesen, für auf eine Ergänzung, auf eine Nahrungsergänzung. Und da ist jetzt natürlich die Frage, was brauchen wir da wirklich? Und von meiner Warte aus, wenn wir uns Vitalstoffe zuführen, dann muss es ganz bestimmte Kriterien geben in der Qualität, die eigentlich optimal sind. Diese Qualität ist zum einen, es sollten natürliche Quellen sein. Also unser Körper kann nichts mit synthetischen Vitaminen anfangen. Er braucht nämlich, um Vitamine, Mineralien aufzunehmen, braucht er die sogenannten Sekundärstoffe, die sorgen dafür, dass eben die unterschiedlichen Mineralstoffe oder Vitamine erst richtig verwertet werden. Also ein reines Vitamin isoliert zu nehmen, das synthetisch hergestellt worden ist, kann sogar gefährlich sein. dann ist es so, dass wir, wenn wir zum Beispiel normales Obst essen, dann essen wir ja auch immer eigentlich einen ganzen Komplex an Stoffen. Das heißt, dieser ganze Komplex sorgt dafür, dass eben diese Dinge gut wirken können. Das heißt auch, jede Zusatznahrung, wenn wir eine Vitalstoffversorgung wollen, dann muss das alles auch mit drinne sein. Dann die Bioverfügbarkeit ist ein ganz wichtiges Kapitel. Dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt die Darmreinigung gemacht haben, kann der Darm natürlich wesentlich besser diese Stoffe, Mineralstoffe aufnehmen. Aber darüber hinaus ist es schon so, dass wir auch Enzyme brauchen, die da diese Bioverfügbarkeit verbessern. Und auch hier sollte eben in einem guten Produkt genug Enzyme drin sein, die das Ganze einfach für den Körper richtig gut aufschlüsseln. Denn was nützt es mir, wenn es nur zu 50% bioverfügbar ist, das Produkt, dann zahle ich eigentlich das Doppelte. Und die andere Hälfte, davon da habe ich eigentlich gar nichts. Ne?
Genau. Ja. Helmut, darf ich noch ganz kurz was sagen zu Übersäuerung?
Ja.
Weil ich glaube, ich hatte einfach gedacht, dass du das machst, aber wir hatten ja vor ein paar Tagen gesagt, dass ich mich da auch vorbereitet habe.
Genau.
Und ich würde dann das Wort weiter an dich wieder geben.
Okay, gut.
Weil das, was du sagst, das ist ja wesentlich, wie gehen wir weiter? Und da bitte ich, dass du es dann nachher noch abschließt.
Mhm,
also, ich habe mich selber beschäftigt vor einem Dreivierteljahr, ganz stark aus eigenen Gründen. Und ich habe ein Buch mit der Übersäuerung oder Entsäuerung. Und ich habe ein Buch gelesen von einer Frau, die heißt Rosina Sonnenschmidt und der Titel heißt Bewegung oder Fortschritt auf allen Ebenen. Und in diesem Buch steht drin, dass alle Erkrankungen, die chronisch sind, Azidosen sind. Also eine Azidose ist eine Übersäuerung. Und dass all diese chronischen Erkrankungen reversibel sind, das heißt, man kann sie wieder, also sie bilden sich wieder zurück in Richtung Gesundheit, wenn die Säuren aus dem Gewebe und aus den Zellen herausgeschleust werden. Also der erste Grund jeder chronischen Erkrankung ist eine Übersäuerung. Der zweite Grund ist, das hatten wir schon, eine Verschlackung des Körpers, also eine Intoxikation. Und das dritte ist, wenn einfach zu wenig Sauerstoff in der Zelle ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Nachbarschaft schaue, die ganze Straße, da geht kein Mensch spazieren. Also es ist für mich unglaublich, dass man sich nicht bewegt an der frischen Luft. Also das heißt, aber wenn man diese Menschen sich anschaut, die sind auch die ganze Zeit nur beim Arzt. Also das hat schon auch einen Hintergrund, wenn du keinen Sport machst oder wenn du dich eben flach atmest oder zu wenig Sauerstoff in die Zelle bringst. Und und das ist das auch, was Helmut jetzt vorhin gesagt hat, bezüglich was brauchen wir, um diese Säuren aus dem Körper zu lösen. Und bevor ich es jetzt weiter an dich gebe, Helmut, wollen wir ja nächstes Mal intensiver über diese Thematik sprechen. Aber die Frage, mit der sich jeder schon mal beschäftigen kann, wie erkennt man dann eine Übersäuerung? Und die erkennst du einfach nicht immer daran, dass du jetzt einen pH-Streifen hast. Das ist so ein Pinkelstreifen, pH-Streifen, den kannst du dir in der Apotheke holen, da pinkelt man dann drauf und dann siehst du, verfärbt der sich blau oder ist der eher grün. Und viele haben mir gesagt jetzt, ja weißt du, ich bin gar nicht übersäuert, weil ich habe das getestet und es zeigt an, dass ich immer basisch bin, also dass mein Wert immer in den blauen Bereich geht. Und da wollte ich einfach sagen, das ist eine Illusion, denn der Körper hält die Säure einfach zurück. Und zwar, um sich und seine Gewebe oder Organe nicht zu schädigen. Da kommen wir nächstes Mal drauf zu sprechen. Das ist jetzt nur einfach mal ganz kurz angerissen. Aber die Frage ist, wie erkenne ich denn überhaupt, dass ich übersäuert bin? Und da ist das, was Helmut vorhin gesagt hat, wenn jemand nichts abnimmt, also wenn jemand sagt, ich esse eigentlich überhaupt nichts, aber ich nehme überhaupt nichts ab. Wenn man Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Hautprobleme, Haarausfall, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, das sind alles Anzeichen, dass eine mögliche Übersäuerung da ist. Und deshalb würde ich es jetzt weitergeben, genau an dich, weil ich wollte es einfach so bewusst machen, warum brauchen wir denn die Vitalstoffe? Die Vitalstoffe brauchen wir eben zum Entsäuern.
Es gibt noch eine Möglichkeit, das Gewebe zu testen, wie stark man übersäuert ist im Gewebe. Manche Leute kennen das vielleicht auch, die beim Masseur schon mal waren, in der Massage, und wenn die Haut so durch die Finger gerollt wird. Also man kann da so seinen Liebsten bitten, mal so die Haut vor allem hinten so am Nacken mal so zwischen die Finger zu nehmen oder auch am Rücken oder an den Oberarmen und so ein bisschen zu drehen, so ein bisschen das. Und das ist bei den meisten Menschen sehr schmerzhaft. Und das ist nicht schmerzhaft, weil das überhaupt schmerzhaft ist, sondern das schmerzt, weil da die Säure drin ist und die brennt, diese Säurekristalle. Das tut richtig weh. Und wenn man mal durch so eine Entsäuerung, durch so einen Entsäuerungsprozess gegangen ist, dann ist dieser Schmerz nämlich weg. Dann ist es sehr angenehm, sich in der Weise massieren zu lassen. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, das mal auszutesten bei sich selber.
Ja, das zeigt ja eigentlich auch auf, dass Säuren machen uns steif. Ne?
Also absolut, ja.
Und die Gelenke. Die Gelenke, das Muskelgewebe, alles versteift. Und je steifer wir sind, umso weniger kann Stoffwechsel stattfinden. Und der Alterungsprozess wird dadurch natürlich auch beschleunigt.
Ja. Und dass wir sagen, wir sind sauer, also wenn wir ärgerlich sind und ich sage, ich bin sauer, das ist nicht nur metaphorisch gemeint, sondern das hat tatsächlich einen physischen Hintergrund.
Genau. Wir erzeugen nämlich auch Säuren durch unsere Stimmungen. Das haben wir vielleicht noch gar nicht so angeschnitten. Wir reden ja viel hier von Ernährung. Ja. Aber tatsächlich erzeugt Ärger, Stress, Wut auch Säuren im Körper.
Ja, und umgekehrt. Die Säure erzeugt eine ganz bestimmte emotionale Grundstimmung.
Ja. Wo man sich dann einfach viel leichter angegriffen fühlt, emotional nicht sehr belastbar ist, wo einen alles anmacht, wo man auf die, sagen wir mal, geringsten Dinge im Leben auch heftig reagiert. Weil es diese Geschmeidigkeit, die Flexibilität, dieser natürliche Fluss im Leben, diese Lebensfreude einfach untergegangen ist. Ich habe jetzt auch gehört, dass wir können bis zu 70% unserer Lebensenergie, unserer Leistungsfähigkeit verlieren, ohne dass wir das merken. Das heißt, es geht nach und nach weg, uns fällt es gar nicht auf, dass es uns schlecht geht. Erst ab einem ganz bestimmten Punkt wird das dann plötzlich sehr rapide und es geht richtig bergab, dann kommen diese ganzen Burnout-Geschichten, dann kommt der Zusammenbruch, die Herzinfarkte und was immer auch. Aber dann ist es meistens oft schon zu spät, dann nochmal die Kurve zu bekommen.
Ja, ich möchte noch hinweisen, am 21.44 Uhr.
Ja, danke Liane, du guckst immer auf die Zeit, das ist auch wichtig. Ja.
Liane, wir können es ruhig ein bisschen länger machen.
Aber Liane, was mir noch einfällt, vielleicht könntest du gerade noch mal den Titel von dem Buch sagen, über das du eben gesprochen hast.
Der Titel ist...
Also Rosina Sonnenschmidt.
Rosina Sonnenschmidt mit dem Gliedmaßensystem Fortschritt auf allen Ebenen.
Fortschritt auf allen Ebenen.
Fortschritt auf allen Ebenen. Also Fort-Schritt. Also da geht es um alle... Knochen, Gelenk, Erkrankungen, Muskelerkrankungen, Arthrosen, Arthritis, das ganze Spektrum. Ischias ist sozusagen, da ist bei mir ein Handy an, ich mache es mal gerade kurz aus. Genau, da habe ich das gelesen in diesem
Buch. Ja, gut, danke schön. Ja, Helmut, was möchtest du uns noch, was gibt es noch für Infos, die du uns noch...
Genau, also das eine ist ja, wir möchten im Grunde wieder drei Produkte empfehlen zur Entsäuerung. Und auf das eine Produkt bin ich ja schon ein bisschen eingegangen, das ist eine Grundversorgung. Das ist auch ein Pulver, ähnlich wie unser Darmreinigungspulver. Es enthält sogar auch etwas von diesen Inhaltsstoffen, das heißt, es sind auch probiotische Bakterien drin, es sind die Füllstoffe drin, die wir brauchen. Es enthält eine Mini-Darmreinigung und unterstützt nochmals den Darm, denn dadurch, dass wir ja oft in unserer Nahrungskette zu wenig Füllstoffe haben, brauchen wir das auch. Man kann die übrigens auch gut kombinieren, diese beiden Produkte, also die Darmreinigung und die Grundversorgung. Nur eben der Schwerpunkt liegt hier schon auf Aufbau und Versorgung. Da sind alle Vitamine, Mineralien drin, aus natürlichen Quellen im Kaltherstellungsverfahren hergestellt. Das ist auch wichtig. Also es ist eigentlich Rohkostqualität, was da angeboten wird. Es enthält die wichtigsten Ballaststoffe, die ganzen Präbiotika, und es ist natürlich klar, es sind keinerlei chemischen Zusatzstoffe drin, denn das wäre eine Belastung für den Körper. Und damit kann man eigentlich sicher sein, in dieser Grundversorgung, dass man wirklich alles hat, was der Körper braucht, um gut zu funktionieren und vor allem auch, um Säuren zu binden und auch wieder die Vitalstoffdepots, die ja oft durch eine langanhaltende Übersäuerung auch geleert worden sind, die Knochen, die zum Teil vielleicht auch mit Osteoporose oder anderen Geschichten, die Nägel, die brüchig werden, um das alles wieder gut aufzubauen, zu regenerieren. Und durch dieses ganze Zusammenspiel, das ist alles sehr intelligent und synergistisch eben auch aufbereitet, rezeptiert, entsteht auch sowas wie die Summe ist noch mehr als die einzelnen Teile. Ja, diese Grundversorgung erachte ich eigentlich als das Wichtigste in dem ganzen Prozess, denn wenn wir die nicht haben, dann fehlt uns eigentlich eine ganze Menge. Und das kann eben eine normale Ernährung nicht mehr leisten. Dann ein zweites Produkt, das ganz gezielt jetzt die in den Zellen selbst entsäuert. Also, das heißt, dieses Produkt ist ein Produkt, das kann man sowohl kurmäßig zur Entsäuerung nehmen. Da ist Calcium drin, Phosphor, Magnesium und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, Kalium. Kalium entsäuert die Zelle. Das heißt, es geht direkt in die Zellen rein und drückt die Säuren aus den Zellen heraus und neutralisiert sie. Das Produkt soll man nicht direkt zum Essen nehmen, weil zum Essen brauchen wir ein gewisses Maß an Säuren. Wir sollten natürlich auch verstehen, der Körper braucht 20% Säuren und 80% basische Sachen. Also das ist schon wichtig. Nur eben, es sollte nicht in der Disbalance sein. Ja, und dann gibt es noch ein drittes hervorragendes Produkt, das wir empfehlen, und zwar, das ist ein Aloe Vera Präparat. Aloe Vera gilt ja als die Königin der Heilpflanzen. Es gibt keine Pflanze, wo so viele Untersuchungen zu ihrer Wirkkraft und Heilwirkung gemacht worden ist. Es hat vielleicht auch noch damit zu tun, dass die Aloe, also speziell eine Art von der Aloe, die Babidensis Miller, ca. 85-90% aller Stoffe der Pflanzenwelt enthält. Das ist also ein richtiges, soll man sagen, eine Multipflanze. Dass wenn ich Aloe zu mir nehme, dann weiß ich, dass ich aus der ganzen Pflanzenwelt einen ganz, ganz großen Prozentsatz an Informationen eben auch bekomme, ne? Und diese Aloe hat neben vielen, vielen Wirkungen, da kann man im Internet nachgoogeln, da gibt es jede Menge Berichte drüber, 4000 Untersuchungen wurden durchgeführt, hat die vor allem die Fähigkeit, die Zwischenräume zwischen den Kapillaren zu reinigen. Das heißt, die ganzen Kapillaren bekommen wieder ihre ursprüngliche Form. Die werden ja oft zerquetscht. Da sammeln sich einfach ganz viele Säuren im Bindegewebe an und Wir wissen das ja auch, dann entsteht die Orangenhaut, es entstehen Deformationen im Körper, durch Säuren, es wird eben Fettgewebe gebildet und nicht losgelassen. Und die Aloe entgiftet nun richtig an der Basis und reinigt den Raum zwischen den Kapillaren und zwischen den Zellen, der wird dann wieder frei. Sie hilft natürlich dann auch, die Stoffe abzutransportieren über die Blutgefäße und das Lymphsystem, und hat eine kapillarerweiternde, eine kapillarverstärkende Wirkung. Das heißt, regt auch den Stoffwechsel nochmal an auf eine sehr gute, intelligente Art und Weise. Das heißt, es ist ja eben wirklich eine ganz, ganz große Pflanze. Und da gibt es eben auch ein Produkt von der Firma, die wir da eben gerne empfehlen. Die haben ein Aloe Vera Präparat, wo sie auch ein spezielles Patent drauf haben, weil sie es geschafft haben, eben diese Wirkstoffe auch in Form von Presslingen eben zu verarbeiten, ohne dass sie ihre Kraft verlieren. Da ist dann noch eine Aminosäure drin, das Lysin, die hilft dann noch verstärkt Harnsäure auszuscheiden. Also mit diesen drei Präparaten ist man schon gut bedient. Wer meint, der ist richtig massiv eben übersäuert, der kann noch ein zusätzliches Präparat nennen. Das ist ein Calcium-Magnesium-Präparat, das also nochmal dem Körper eine extra Portion Calcium-Magnesium zur Verfügung stellt. Magnesium sollte man nie ohne Calcium nehmen, die brauchen sich, ja, und sie brauchen auch Vitamin C. Also das wäre eigentlich so eine gute Kombination, um wirklich effektiv da die ganzen Säuren auszuscheiden, zu neutralisieren, ja, und den Körper wieder ins gute Säure-Basis-Gleichgewicht zu bringen.
Ja, gut, Helmut, vielen Dank. Du hörst dich auf jeden Fall begeistert an.
Ja, ich bin begeistert.
Das kommt eindeutig rüber, ja, das ist ganz schön.
Ich nehme diese Sachen, also zum Teil jetzt schon seit über einem Jahr, und ich habe so viel Gutes bei mir selbst erlebt, in meinem Stoffwechsel, in meiner Gesundheit, in meiner Vitalität. Und man bleibt mir gar nichts anderes übrig, als begeistert zu sein.
Ja, naja, und ich weiß ja von dir, dass du in deiner Arbeit auch sehr viel mit Pflanzenwesen arbeitest, und da hast du einfach auch eine ganz besondere Beziehung zu, und das ist wirklich spürbar, wenn du auch darüber sprichst, das ist ganz schön. Ja, danke dir. Ja. Diane, hast du noch was beizutragen? Wir sind jetzt schon...
Genau, also ich wollte nur sagen, dass wir das Thema vertiefen in 2 Wochen.
Ja, genau.
Der Montag, der 27.02., gell?
Wieder um 21 Uhr.
Um 21 Uhr, genau. Und dann möchte ich sagen, dass wir bei Leonberg in Mündlingen am Dienstag, den 17.02., am 7.03. auch einen Vortrag mache zum Thema Entsäuern. Also wenn der da kommen möchte, der kann sich anmelden, und dann... Wenn jemand sagt, er möchte jetzt auch diese Produkte haben, dann schickt uns einfach eine E-Mail. Und wir schicken euch. Ich bin heute einfach nicht so konzentriert. Es gibt mal so Tage. Also, aber ich denke, es war trotzdem verständlich.
Ich denke ja, Liane. Ich glaube, alle Informationen sind rübergekommen. Also, wenn jemand weitere Informationen möchte, möge er uns eine E-Mail schreiben, und dann geben wir das alles durch, was da gebraucht wird. Ja, vielen Dank.
Achso, was vielleicht noch ich erwähnen möchte für all diejenigen, die jetzt nicht die Darmreinigung gemacht haben, man kann natürlich auch ohne vorhergehende Darmreinigung entsäuern, das ist immer gut. Ja. Und es ist natürlich auch noch möglich, im Nachhinein auch so diese Darmreinigung durchzuführen. Ich meine, die Calls stehen ja im Internet und sind auch da und begleiten auch jeden, der da jetzt noch Fragen hat. Das sollte kein Problem sein. Ihr habt nichts verpasst. Es ist jederzeit möglich, einzusteigen und dabei zu sein.
Ja, dann danke ich euch.
Achso, noch eine Kleinigkeit. Ich muss einfach erwähnen.
Okay.
Ich hatte die Möglichkeit, zwei interessante Interviews zu bekommen, auch als MP3. Die habe ich auch schon mal hochgeladen auf meine Webseite. Das sind Interviews mit zwei renommierten Otto-Molekularmedizinern und Präventologen. Das eine ist die Dr. mit Petra Wenzel, und die ist eigentlich eine Erfolgsautorin, hat mehrere Bücher geschrieben, Vitalstoffentscheidung und Hausapotheke.
Schlau gelaunt, ja, sehr
genau, schlau gelaunt, weiß unglaublich viel zu diesen Themen zu berichten. Und das andere ist auch jemand, der ursprünglich mal aus der ganz strengen Schulmedizin gekommen ist und sich dann eben auch mit diesen Themen beschäftigt hat, und der eben aus der Sicht der Schulmediziner eben ganz viel auch sagen kann jetzt zu diesem Thema der Orthomolekularmedizin. Da gibt es viele spannende Informationen. Wer das interessiert,